in der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten gesperrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Die deutsche Stahlindustrie reagiert besorgt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle von aktuell 25% auf 50% anzuheben. Von der Wirtschaftsvereinigung Stahl hieß es, vor allem der indirekte Effekt dieser Maßnahme sei ein Problem. Länder, die traditionell viel Stahl in die USA lieferten, würden sich nach Europa umorientieren und hier den Druck erhöhen. Laut Trump sollen die doppelt so hohen Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium ab Mittwoch gelten. Die Ukraine und Russland haben sich in der Nacht weiter gegenseitig angegriffen. In der Ukraine sind durch den Beschuss laut Behördenangaben mindestens 2 Menschen gestorben, darunter ein Kind. Russland meldet 14 Verletzte durch Drohnenattacken auf das Gebiet Kursk. Beide Seiten wollen am Montag in Istanbul wieder über eine Waffenruhe verhandeln. Der russische UN-Botschafter hat unter anderem die Bedingung gestellt, dass westliche Länder während einer Feuerpause keine Waffen an die Ukraine liefern. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Bundesjustizministerin Hubig will schnell ein Gesetz auf den Weg bringen, um vor allem Frauen besser vor Gewalt durch Partner oder Ex-Partner zu schützen. Wie die SPD-Politikerin der Rheinischen Post gesagt hat, sollen als eine Maßnahme Familiengerichte künftig elektronische Fußfesseln anordnen dürfen. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Täter und Opfer sollen dann ein GPS-Gerät tragen, das Alarm bei der Polizei auslöst, wenn der Täter dem Opfer zu nahe kommt. Die letzte Statistik ist aus dem Jahr 2023 bekannt. Da waren 250.000 Menschen in Deutschland von häuslicher Gewalt betroffen. Die Behörden gehen noch von weit mehr Fällen aus, die aber nicht gemeldet werden.
Nach dem Gletschersturz im schweizerischen Kanton Wallis entspannt sich die Lage. Der aufgestaute Gebirgsfluss Lonza hat nach Angaben von Experten einen Weg durch die Schuttmassen gefunden. Das abgestürzte Geröll blieb weitgehend stabil. Inzwischen werden Baumaschinen eingesetzt, um den Abfluss des Wassers sicherzustellen. Derzeit sind keine weiteren Evakuierungen geplant. Allerdings bleibt die Lage wegen weiterer Felsstürze gefährlich. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselhaft, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Zurzeit in Berlin-Buch 21 und in Steglitz 24 Grad, in Fürstenberg 20 und in Senftenberg 28 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken bis 12 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Hagel maximal 28 Grad. Die Zeit 13.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Matthias Wetzel. Hallo. Während die Gerichte noch über die Zollpolitik des US-Präsidenten streiten, schlägt der schon neue Pflöcke ein. Gerade hat Donald Trump verkündet, dass er die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA schon nächsten Mittwoch auf 50% erhöht. Für die Veröffentlichung seiner Entscheidung hatte sich der Präsident ein dankbares Publikum ausgesucht, wie unser Korrespondent Sebastian Hesse berichtet.
Die handverlesenen Stahlarbeiter in West Mifflin, Pennsylvania, brachen in Jubel aus, als Trump seine bedeutende Ankündigung machte, wie er es nannte. Ab kommenden Mittwoch, dem 4. Juni, erheben die USA Schutzzölle in Höhe von 50% auf Stahlimporte. Das ist eine Verdoppelung der bisherigen 25%. Später erweiterte Trump die Zollerhöhung in einem Social-Media-Post auf Aluminium-Einfuhren. Auch dafür gelten ab kommende Woche die 50%. Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt in einem Stahlwerk in Pennsylvania. Der Betrieb würde längst nicht mehr existieren, hätte er nicht bereits während seiner ersten Amtszeit die Zölle auf Stahlimporte erhöht. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt, mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen. Anlass für die Trump-Rede vor der Stahlarbeiterkulisse war die künftige Kooperation von US Steel mit dem japanischen Stahlkonzern Nippon Steel. Allerdings blieb unklar, wie genau die aussehen wird. Bislang hatten die Japaner darauf bestanden, nur dann in das US-Unternehmen zu investieren, wenn sie es auch übernehmen können. Trump versprach in Pennsylvania, US Steel bleibe unter amerikanischer Kontrolle. Es werde keine Entlassungen geben. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Alleine 2023 exportierte die EU rund 4 Millionen Tonnen Stahl in die USA. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Sebastian Hesse war das aus Washington. Nicht alle Kabinettsmitglieder in der neuen Bundesregierung stehen sofort in der ersten Reihe. Mancher werden erst nach und nach in der Öffentlichkeit bekannter, unter anderem, indem sie für Anliegen werben, die ihnen besonders wichtig sind. So hat das jetzt auch die neue Justizministerin Stefanie Hubig gemacht. Die SPD-Politikerin hat in einem Interview mit der Rheinischen Post angekündigt, schnell mehr für Frauen zu tun, die unter häuslicher Gewalt leiden. Was genau die Justizministerin da plant, erläutert Sabine Henkel aus dem Hauptstadtstudio.
Die Justizministerin will umsetzen, was Union und SPD schon im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Es geht darum, Frauen besser zu schützen, weil sie diejenigen sind, die hauptsächlich von häuslicher Gewalt betroffen sind. Und die Ministerin Stefanie Hubig, SPD, hat konkrete Pläne, die noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Dabei geht es vor allem um mögliche Wiederholungstäter. Hubig will Familiengerichten ermöglichen, elektronische Fußfesseln anzuordnen. In Spanien wird das schon so gemacht. Wenn der Täter dem Opfer zu nahe kommt, wird per GPS die Polizei alarmiert. Das ist aber nur eine Maßnahme, die Hubig angekündigt hat, um Frauen besser zu schützen. Da soll noch einiges mehr kommen.
Zur Frage, wie groß das Problem eigentlich in Deutschland ist, noch einmal Sabine Henkel.
So ganz genau lässt sich das in Zahlen nicht erfassen, weil die Dunkelziffer wohl sehr hoch ist. Das sagt jedenfalls das Bundeskriminalamt. Die letzte Statistik mit den bekannten Fällen, also denen, die angezeigt wurden, ist aus dem Jahr 2023. Da waren es über 250.000 Betroffene in Deutschland, hauptsächlich Frauen, denen von ihren Partnern oder Ex-Partnern Gewalt angetan wurde. Und 155 Frauen wurden in diesem einen Jahr von ihren Partnern getötet. Meistens passiert Gewalt in den eigenen Wänden, also zu Hause unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und nicht alle Frauen gehen zur Polizei. Manche lieber zu einer Beratungsstelle. Und das sind in den letzten Jahren auf jeden Fall mehr geworden.
Informationen waren das von unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel. Genau heute vor einem Jahr wurde in Mannheim bei einem Messerangriff ein Polizist getötet. Der damals 26-jährige Angreifer war 2013 als Jugendlicher aus Afghanistan nach Deutschland geflüchtet. Er lebte mit seiner Familie in Südhessen und soll sich dort, wie seine Verteidiger sagen, turbo-radikalisiert haben. Islamistische Propaganda auf YouTube und Telegram. Während in Stuttgart der Prozess gegen ihn läuft, hält Mannheim heute noch einmal inne. Wie präsent die Tat in der Stadt immer noch ist, Eindrücke von Reporter Patrick Fiegei.
Ja, dieses Gefühl wird nie weggehen, das ist immer da. Das war ein ganz junger Mann, das uns natürlich alle berührt hat und mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ob die Zeit das überhaupt heilen kann.
Dieser Mannheimer Restaurantbesitzer bringt das auf den Punkt, was viele Mannheimerinnen und Mannheimer denken und auch fühlen. Sein Restaurant grenzt an den Marktplatz. Am 31. Mai 2024 sticht hier Suleiman A. nach einer Rangelei auf den Polizeihauptkommissar Rufenlauer ein. Der Angreifer wird von einem Polizisten mit einem Schuss gestoppt. Der 29-jährige Polizist stirbt 2 Tage später. 5 weitere Menschen werden schwer verletzt. Blumen und Bilder erinnern weiterhin am Marktplatz an die Tat.
Es ist für mich immer noch bedrückend, obwohl es schon ein Jahr vorbei ist. Und deswegen bin ich auch wieder stehen geblieben. Ja, es macht viel mit einem, wenn man eben in der Innenstadt ist, sich umschaut, guckt, was für Leute da sind. Also ja.
Als Mannheimer ist da einfach, da ist was geblieben.
Tausende Beamte hatten vor einem Jahr mit einem Trauermarsch ihre Anteilnahme gezeigt. In der ganzen Republik versammelten sich Polizistinnen und Polizisten. Im Prozess tritt die Familie von Rufenlauer als Nebenkläger auf. Ihre Anwältin ist Julia Mende, die für sie spricht.
Der 31. Mai ist und bleibt ein schrecklicher, fürchterlicher Tag für die Familie. Das wird immer so bleiben. Sie sind dankbar für die große Anteilnahme in der Gesellschaft, wenngleich es natürlich auch schwer ist, dass dieses Thema immer wieder in der Öffentlichkeit natürlich thematisiert wird. Was sich die Familie vor allem wünscht, ist ein respektvoller Umgang mit dem Gedenken an ihren Sohn und Bruder und Vertrauen darauf, dass unser Rechtsstaat ein entsprechendes Urteil für den Mörder ihres Sohnes und Bruders fällen wird.
Noch gibt es kein Urteil, nur ein umfassendes Geständnis. Einer der Strafverteidiger des Angeklagten ist Mehmet Okur.
Der Senatsvorsitzende hat ja auch schon im Rahmen des ersten Tages gesagt, hier geht es um einen Fall und nicht um die Politik selbst. Der Mandant hat sich leider sehr schnell radikalisiert. Andererseits, nach der Tat, hat er auch bemerkt, es war ein Fehler, mit seinen Worten eine Tragödie.
Am Tatort wird der Bundesinnenminister erwartet, Alexander Dobrindt. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel wird zusammen mit dem Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht passende Worte suchen. Ein Gedenkstein mit 3 silbernen Sternen soll künftig im Boden des Platzes an Ruvenlauer erinnern. Außerdem eine Gedenktafel. Christian Specht.
Das wird bleiben als Erinnerung. Und deswegen war es mir auch so wichtig, dass wir zusammen mit der Familie uns überlegen, wie gedenken wir diesen Tag würdig. Und dafür machen wir diese Gedenkveranstaltung mit dem interreligiösen Friedensgebet und ihm auch gerecht zu werden.
Sagt der Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht. Um 15 Uhr heute Nachmittag soll die Gedenkveranstaltung für den ermordeten Polizisten beginnen. Rauchen an jedem Ort, zu jeder Zeit, selbst in Fernsehshows bis in die 1980er Jahre war das noch völlig normal. Inzwischen hat sich das radikal geändert. Rauchende Menschen sind jetzt eher in der Defensive. Heute ist Weltnichtrauchertag und wir schauen deshalb auch mal, wie andere Länder mit dem Thema umgehen. Schweden zum Beispiel. Da rauchen angeblich gerade mal 5% der Bevölkerung. Nikotinfrei ist das Land aber dennoch nicht, wie unsere Schweden-Korrespondentin Sophie Donges berichtet.
Statt Zigarettenpackungen in Bars liegen kleine runde Plastikdosen auf den Tischen, gefüllt mit Nikotinpäckchen oder wie der Schwede sagt, Snus. Sie sehen aus wie daumennagelgroße, pralle Teebeutel, die unter die Oberlippe geschoben werden und lecker schmecken, findet Alva aus Stockholm. Das ist fast eine kulturelle Sache geworden. Man probiert es einmal, dann regelmäßiger auf Partys, dann vielleicht beim Entspannen in der Sonne und dann will man mehr. Man wird schnell abhängig. Snus gilt in Schweden als Lifestyle-Produkt. Früher waren es hauptsächlich Männer, die Tabak-Snus verwendeten. Heute gibt es die kleinen Nikotinpäckchen in allen möglichen Geschmacksrichtungen zu kaufen. Melone, Menthol oder Veilchen zum Beispiel. Besonders junge Menschen greifen zu den kleinen Plastikdosen. Ulrika Oreset-Kurkström von der schwedischen Krebshilfe sieht diese Entwicklung kritisch. Es kamen neue Sorten von Nikotinprodukten auf den Markt, der sogenannte weiße Snus, um neue junge Zielgruppen anzusprechen. Man konzentriert sich vor allem auf junge Frauen mit glitzernden Verpackungen in rosa und grün, die aussehen wie ein Accessoire. Das sind keine Produkte zur Rauchentwöhnung, sondern man zielt auf völlig neue Kunden ab.
Utan det här är en helt ny målgrupp.
Doch wie ungesund sind die kleinen Nikotinpäckchen? Ganz klar ist das nicht. Die schwedische Gesundheitsbehörde wie auch die Krebsgesellschaft halten Snus nicht für ungefährlich. Die Studienlage in Bezug auf Krebserkrankungen sei nicht eindeutig. Neben möglichen Krebserkrankungen gibt es jedoch auch noch viele andere Risiken, sagt der Wissenschaftler Jan Hirsch, der viele Jahre zu Snus geforscht hat. Mehr tödliche Herzkrankheiten. Schwangere Frauen haben ein erhöhtes Risiko für Frühgeburten. Außerdem Bauchspeicheldrüsenkrebs, Krebs in der Mundhöhle und die Fruchtbarkeit kann auch leiden. Befürworter der Nikotinpäckchen sagen, alle Produkte, die weniger schädlich sind als herkömmliche Zigaretten, seien doch die bessere Alternative. Sie fordern eine Legalisierung von Snus in ganz Europa. Derzeit ist der Verkauf von tabakhaltigem Snus jedoch nur in Schweden erlaubt, denn das Land hatte sich zum EU-Beitritt einen Sonderstatus ausgehandelt. Für manche, wie Peter, ist Snus die Lösung in einem Land, in dem es in der Öffentlichkeit fast verpönt ist, zu rauchen.
Du musst überall
Seit 40, 45 Jahren bin ich nikotinabhängig. Erst habe ich geraucht, jetzt habe ich Snus. Ich bin wohl ein Nikotinist. Snus kann ich zum Beispiel auch im Flugzeug benutzen. Dass man in Schweden kaum Menschen mit einer gewöhnlichen Zigarette sieht, heißt nicht, dass das Land nikotinfrei lebt. Im Gegenteil. Man muss nur mal auf die kleinen Schwellungen über der Oberlippe achten, die viele Schweden haben. Da, wo das Snus-Päckchen hängt.
Aus Stockholm war das der Bericht von Sophie Donges und weitermacht hier Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio Sport.
Und ich habe eine aktuelle Meldung von der deutschen Fußballnationalmannschaft. Nadim Amiri kann nicht beim Nations League Halbfinale gegen Portugal mitspielen. Der Mainzer hat Adduktorenprobleme und ist bereits aus dem DFB-Quartier in Herzogenaurach abgereist. Und damit zum Vereinsfußball und zum Champions League-Finale. Zeigt Inter Mailand heute wieder so ein Spektakelspiel wie gegen den FC Barcelona. Die Fußballfans in aller Welt hätten sicherlich nichts dagegen und die Spieler von Inter Mailand wohl auch nicht, wenn sie denn am Ende Paris Saint-Germain schlagen. Der Titel wäre auch deshalb eine besondere Leistung für Inter, weil gleich mehrere Profis jenseits der 30 sind. Aber das muss kein Nachteil sein, sagt Fußballreporter Kilian Mädele.
Die Erfahrung der einzelnen Spieler hilft natürlich, aber der große Vorteil ist, die kicken seit vielen Jahren zusammen und das merkt man einfach. Simone Inzaghi ist seit 2021 Trainer, spielt mit Dreierkette und zwar wahnsinnig flexibel. Die Mannschaft kann in einem Moment das Spiel gestalten, dann wieder sehr kompakt stehen. Stimmt, es sind ein paar ziemlich alte Recken dabei. Neben Torhüter Jan Sommer mit seinen 36 ist das der genauso alte Mittelfeldmann Mkhitaryan und der 37-jährige Abwehrchef Acerbi. Zäh wie Kaugummi sei dieses Inter, hat Thomas Müller im April gesagt. Die Münchner sind im Viertelfinale an den Italienern gescheitert, die dann im Halbfinale ein sehr starkes Barcelona in zwei denkwürdigen und torreichen Partien rausgeworfen haben. Auch weil das Inter-Sturmduo mit dem Argentinier Lautaro Martinez und dem Ex-Gladbacher Marcus Thuram herausragt. Mit im Kader steht ein deutscher Nationalspieler, Verteidiger Jan-Aurel Bissek.
Beim Finalgegner Paris Saint-Germain sind die Spieler jünger, aber nicht unbedingt prominenter. Der vom Ölstaat Katar finanzierte Club setzt inzwischen nicht mehr auf Superstars.
Weniger ist manchmal mehr. Die Glitzer-Glamour-Jahre mit Messi, Neymar und Kylian Mbappé sind bei PSG vorbei. Und so spektakulär das ausgesehen hat früher, es war halt nie so richtig erfolgreich, weil die drei da vorne oft stehen geblieben sind. Jetzt dürfte Trainer Luis Enrique mit weiter viel Geld aus Katar ein Team nach seiner Vorstellung gestalten. Die letzte Diva im Club, Stürmer Ousmane Dembélé, hat der Spanier mit der ein oder anderen Erziehungsmaßnahme in die Form seines Lebens gebracht. Bis zum Winter war das alles trotzdem eher so naja. Dann kam der georgische Flügelspieler Kvaratskhelia aus Neapel als letztes Puzzlestück und seitdem flutscht es. Nacheinander hat PSG Liverpool, Aston Villa und den FC Arsenal aus der Champions League geworfen und zwar immer verdient. 2020 hat Paris das Finale noch knapp gegen den FC Bayern verloren. Jetzt die nächste Chance auf den ersehnten ersten Titel in der Königsklasse.
Und dies ab 21 Uhr, dann ist Anstoß in München. Abschließend noch zum Tennis. Alexander Zverev wartet auf sein Match bei den French Open. Der Center Court ist aktuell noch belegt. Gegen 13:30 so circa, dürfte Zverev dann rauf dürfen auf den Platz und ran dürfen gegen den Italiener Flavio Cobolli. Und der Hinweis schon einmal in einer Stunde. Schalten wir dann live nach Paris zu unserem Reporter. Der Sport mit Thomas Hollmann.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Die Bundesregierung will die Bundeswehr stärken. Nötig seien Männer und Frauen, die bereit seien, Verantwortung für unsere Sicherheit zu übernehmen, sagt Verteidigungsminister Boris Pistorius. Das bedeutet auch, dass die Regierung mehr junge Menschen für einen Dienst in der Bundeswehr gewinnen muss. Denn das neue Wehrdienstmodell, auf das sich Union und SPD geeinigt haben, beruht zunächst auf Freiwilligkeit. Eine Rückkehr zu einer Wehrpflicht ist damit aber auch nicht ausgeschlossen. Was aber braucht, kann, will die Bundeswehr selbst. NDR-Reporterin Jule Lampe und ihr Kollege Johannes Koch waren in Munster in Niedersachsen, am größten Heeresstandort Deutschlands.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschland-Reportage.
Ein schnöder Klinkerbau auf einem Kasernengelände im niedersächsischen Munster.
Die Kleinstadt liegt mitten in der Lüneburger Heide und ist der größte Standort des deutschen Heeres. Mehr als die Hälfte der Stadt gehört der Bundeswehr. Die Gewehrsalven von den Truppenübungsplätzen sind in der ganzen Stadt immer wieder zu hören.
Wir sind hier verabredet mit Brigadegeneral Lutz Kuhn.
Einen wunderschönen guten Tag.
Moin, moin, wie geht's? Moin.
Lutz Kuhn ist ein großgewachsener Mann, 1,90 mindestens. Er trägt Uniform, auf der Schulter ein goldener Stern. Kuhn ist Kommandeur der Panzerlehrbrigade 9. Das heißt, er ist verantwortlich für mehr als 5000 Soldatinnen und Soldaten, darunter Panzerbesatzungen, Versorger und Aufklärer.
Schon mal hier gewesen in der Panzerlehrbrigade?
Tatsächlich nicht. Der Eingangsbereich des Klinkerbaus ist nüchtern, fast schon trist. Eine Deutschlandflagge steht in der Ecke, daneben hängt ein Bild von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Kuhns Brigade hat in Munster früher oft Wehrvorstellungen abgehalten, gezeigt, was die Truppe kann. Zum Beispiel, wenn Minister oder Kanzler zu Besuch waren. Aber für solche Präsentationen ist keine Zeit mehr. Landes- und Bündnisverteidigung stehen wieder im Fokus. Die Zeitenwende bindet Kapazitäten.
Also seitdem der Russland-Ukraine-Krieg begonnen hat, haben wir mehr als genug Aufträge und können uns eigentlich damit gar nicht mehr beschäftigen. Das ist ein bisschen schade, aber es hilft nichts.
Showtime. Die Showtime ist vorbei, ja.
Showtime ist vorbei, ja. Spannende Zeiten, ne?
Wirklich. Und jetzt kommt noch eine Wehrpflicht vielleicht dazu, ne?
Ja, das warten wir mal ab, ne, ob die kommen oder nicht. Ne?
Lutz Kuhn ist vorsichtig, wenn es um das Thema Wehrpflicht geht, möchte sich nicht politisch äußern. Doch klar ist, geht es nach der neuen Bundesregierung, dann sollen mehr junge Menschen wieder zum Bund.
Zunächst als Wehrdienst und nicht als Pflicht. Alle 18-jährigen Männer sollen einen Fragebogen ausfüllen und dann selbst entscheiden, ob sie den Wehrdienst machen wollen. Frauen bekommen keinen Fragebogen, können sich aber freiwillig melden.
Wenn man jetzt als Brigadegeneral in so einem Koalitionsvertrag liest, freiwillige Wehrpflicht, was für Planungen gehen da im Kopf los?
Ja, als verantwortlicher Führer für diese Panzerlehrbrigade geht bei mir zunächst im Kopf durch, aha, wir haben noch so und so viele freie Stellen. Daher kann eine Wehrpflicht selbstverständlich helfen.
Nicht nur in Munster haben sie freie Stellen. Die ganze Truppe hat Personalnot. Rund 20.000 Stellen sind aktuell unbesetzt. Tendenz steigend. Laut Kuhn könnte ein Teil dieser Stellen auch mit Kürzerdienenden besetzt werden, also mit Wehrdienstleistenden. Schon jetzt gibt es davon einige in Munster. Aber was denken die über die Pläne der Politik?
Wir stehen in einem großen Lagerraum mit unzähligen Regalen. Bekleidungsmanagement nennen sie das hier. An einer Tür stehen Leif und Minja.
Willst du zuerst, oder?
Du kannst gerne, ich lasse dir gerne den Vortritt.
Minja ist 18, schmale Statur, die Haare zu einem Zopf gebunden. Leif ist 21, schmächtig, kurze Haare. Die beiden sind schon jetzt freiwillig bei der Bundeswehr. 12 Monate Bundwehrdienst. Gerade werden sie eingekleidet, Winterjacke, Schutzweste, Kampfhelm. Befehle befolgen, Disziplin lernen, in der Kaserne leben. Für Leif und Minja gehört das jetzt zum Alltag.
Mein Vater ist auch bei der Bundeswehr, deswegen war das nie wirklich weit entfernt. Und es war einfach immer was ich mal ausprobieren wollte.
Also mir tut es ganz gut, einfach mal auch zu lernen, die Fresse zu halten. Tut den meisten, glaube ich, auch mal ganz gut oder würde den meisten ganz gut tun.
Ausrüsten im Akkord. Minja bleibt vor den Helmen stehen. Kugelsicher in dunklem Grün. Sie setzt den Helm auf.
Nee, auch ruhig auflassen. Und so, ist fest, ja? Alles klar. Dann kriegen Sie
Kampfausrüstung anprobieren mit 18.
Macht einem das auch ein bisschen Angst? Oder wie guckst du auf sowas?
Also, das ist ja praktisch alles Ausrüstung für den Krieg. Ich glaube, deswegen ist es halt umso wichtiger, dass es wirklich gut passt.
Minja und Leif gehören zu einer Minderheit. Nur rund 11.000 junge Menschen leisten aktuell ihren freiwilligen Wehrdienst ab. Das sind nicht mal 2% aller jährlichen Schulabgänger. Doch selbst wenn es mit einer neuen Wehrpflicht mehr werden, ein Problem bleibt. Und das heißt Sanierungsstau.
Wir sind zum Telefonieren verabredet mit Severin Pleier.
Genau, wir können ja schon mal starten.
Pleier forscht an der Universität der Bundeswehr in Hamburg zum Thema Wehrpflicht und befürchtet, eine Wehrpflicht könnte das System überfordern.
Für die Wehrpflicht brauche ich mehr Ausrüstung.
Und die ist momentan einfach nicht vorhanden. Und die wird auch nicht so schnell auf dem Hof stehen, wie sich das ganz viele Leute wünschen oder denken.
Es fehlt aber nicht nur an Ausrüstung, sondern auch an funktionierender Infrastruktur. Kreiswehrämter, wo einst Wehrpflichtige gemustert wurden.
Abgeschafft.
Kasernen, wo einst Wehrpflichtige untergebracht wurden.
Teilweise geschlossen.
Auch in Munster könnte der Platz in den Kasernen bei einer neuen Wehrpflicht eng werden. Das Gelände und die angrenzenden Truppenübungsplätze sind zwar riesig, doch es mangelt an Gebäuden.
Wir sehen hier in dem Bereich zum Beispiel noch links das Stabsgebäude.
Zurück bei Brigadegeneral Lutz Kuhn. Der Kommandeur führt uns über das Kasernengelände, vorbei an vielen alten Klinkerbauten.
Wie gut wäre denn eigentlich die Panzerlehrbrigade, gerade was so Unterbringung, Infrastruktur angeht, vorbereitet auf viele Freiwillige?
Wir sind immer darauf vorbereitet, unsere offenen Stellen, die noch da sind, zu füllen und könnten natürlich aufnehmen. Was man immer machen kann, man kann auch eine bestehende Infrastruktur, wir sagen da gerne zu, verdichten.
Verdichten soll heißen, mehr Wehrpflichtige auf weniger Platz. Klingt nicht sonderlich einladend. Einem neuen Wehrdienst stehe das aber nicht im Wege, sagt Kuhn. Der Brigadegeneral ist überzeugt, auch unter den gegebenen Umständen sei ein Wehrdienst attraktiv. Man könnte auch sagen, alternativlos.
Die höchste Attraktivität entsteht aus dem Verständnis des einzelnen Bürgers, dass dieser Dienst notwendig ist, weil die sicherheitspolitische Lage eben so ist, wie es ist.
Eine Wehrpflicht, für Kuhn also sicherheitspolitisch notwendig. Aber was denken diejenigen über den Dienst an der Waffe, die sich bislang noch nicht freiwillig gemeldet haben und die nun von einer neuen Wehrpflicht betroffen wären? Wir verlassen die Kaserne und fahren zum örtlichen Jugendtreff in Munster. Die Jugendlichen, die hier regelmäßig hinkommen, sind mit der Bundeswehr quasi aufgewachsen. Auf 15.000 Einwohner kommen rund 6.000 Soldaten. An einem großen, runden Tisch im Jugendtreff sitzt Noah. Gemeinsam mit seinen Freunden spielt er Karten. Militär gehört hier zum Leben, erzählt uns der 19-Jährige.
Ja, wir sehen noch viele Soldaten tagtäglich.
Eine Wehrpflicht fände er gut.
Ich finde das schon wichtig, denke ich, für alle finden. Dann hat man ja, haben alle dann auf eine Art auch ein Grundwissen. Könnte schon im Falle, wenn es sein sollte, schon helfen, denke ich mal.
Gegenüber von Noah sitzt Edmir. Auch er ist in Munster aufgewachsen, aber anders als sein Freund hält er nichts von einer Wehrpflicht.
Also jeder hat seine eigene Meinung. Wer will, soll. Und wer nicht will, soll nicht.
Klar ist, sollte eine neue Wehrpflicht kommen, dann wäre General Lutz Kuhn einer derjenigen, der sie umsetzen müsste. Zumindest hier in Munster.
Ich kann nicht sagen, ob die Bundeswehr das kann. Ich kann aber sagen, dass die Panzerlehrbrigade natürlich Wehrpflicht könnte.
Wie gucken Sie auf die Zukunft?
Das ist eine gute Frage und berührt einen natürlich auch als Staatsbürger. Ich sage ganz ehrlich, ich gucke total positiv auf die Zukunft, weil das Teil unserer soldatischen DNA ist. Wenn man nicht positiv denkt, dann wäre man auch nicht bereit, dieses Vaterland zu verteidigen. Deswegen bin ich grundsätzlich total positiv.
Eine Wehrpflicht, so wirkt es hier bei der Panzerlehrbrigade 9 in Munster. Sie wäre möglich, wenn auch mit Abstrichen.
Jule Lampe und Johannes Koch waren auf Spurensuche in Munster in Niedersachsen.
Stadt, Land, Mensch. Die Deutschlandreportage. Immer mittwochs als Podcast in der ARD Audiothek und donnerstags im RBB 24 Inforadio.
Die Zeit, es ist 13.28 Uhr. Thank you.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest, Stau an einer Baustelle mit plus 30 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Föben mit plus 10 Minuten. Die A11 Berlin Richtung Stettin ist zwischen Bernau Nord und Wandlitz nach einem Unfall gesperrt. Die letzte freie Ausfahrt ist Bernau Süd. Stadtverkehr Berlin A111 stadteinwärts in Höhe Heckerdamm ist die rechte Spur wegen eines Schlaglochs gesperrt. A115 Avus stadtauswärts zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf ist nach einem Unfall die rechte Spur blockiert. Es staut sich ab Hüttenweg. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Tresco Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich passieren. Aktuell staut es sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee. Und die U-Bahn-Linie U3 ist zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 13.30 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Die deutsche Stahlindustrie hat wegen der angekündigten neuen US-Zölle auf Stahl und Aluminium vor weiteren Belastungen gewarnt. Die Hauptgeschäftsführerin des Branchenverbandes Rippel sagte, traditionelle Lieferländer würden sich jetzt nach Europa umorientieren. Das werde hier den Importdruck erhöhen. US-Präsident Trump hat eine Verdoppelung der Zölle auf 50% verfügt. Aus Washington Sebastian Hesse.
Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. In dieser Zeit dürfe es keine weiteren Waffenlieferungen für das Land geben, sagte UN-Botschafter Nebenzia. Auch dürfe Kiew nicht weiter so wörtlich mobil machen. Die Ukraine fordert dagegen schon länger eine Feuerpause ohne Vorbedingungen. Am Montag soll es in Istanbul eine zweite direkte Verhandlungsrunde zwischen Vertretern beider Länder geben. In der Nacht haben sowohl die Ukraine als auch Russland wieder gegenseitige Angriffe gemeldet. Am Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf haben unbekannte NS-Symbole in eine Kirchentür geritzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Kirchenmitarbeiter gestern Abend Anzeige erstattet. Er habe schon am Mittwoch die Beschädigungen festgestellt, sei aber erst jetzt zur Polizei gegangen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Naturereignisse haben in Deutschland im vergangenen Jahr Milliardenschäden angerichtet. Laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zahlten allein Auto- und Sachversicherungen 5,7 Milliarden Euro. Besonders betroffen war Süddeutschland, wo es schwere Überschwemmungen gab. In Brandenburg waren die Schadenssummen deutlich höher als im Vorjahr, vor allem durch Stürme und Hagelschauer. In Berlin wurde dagegen weniger ausgezahlt. US-Verteidigungsminister Hegseth hat China deutlich davor gewarnt, Taiwan anzugreifen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, die Bedrohung sei real. China wolle die ganze Region dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. Ein chinesischer Angriff werde katastrophale Konsequenzen haben, so Hegseth. China sieht Taiwan als Teil des Landes an. Die Inselrepublik hat aber seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag wechselhaft, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter. Zurzeit in Berlin-Buch 21 und in Steglitz 24 Grad, in Fürstenberg 20 und in Senftenberg 28 Grad. Nachts wechselnd bewölkt, aber meist trocken bis 12 Grad. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Hagel, maximal 28 Grad. Die Zeit 13.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Für einen Friedrich Merz war es schon sehr locker, wie er da so saß im roten Cocktailsessel auf einer Bühne der Republika in Berlin und vor Live-Publikum über Außenpolitik plauderte.
Vielleicht war es ja diese Lockerheit, die eine seiner Aussagen so überraschend macht.
Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind, weder von den Briten noch von den Franzosen noch von uns, von den Amerikanern auch nicht. Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie militärische Stellungen in Russland angreift.
Wie bitte? Keine Reichweitenbeschränkung? Die Ukraine darf überall in Russland militärische Ziele beschießen?
Das klang irgendwie neu. Und dann kam auch noch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nach Berlin. Und seitdem debattiert Deutschland wieder heftig, welche Waffen von wem, wo und wofür benutzt werden dürfen.
Neue Waffen für die Ukraine. Das ist also eins unserer Themen bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit fast 30 Jahren und wir sind gern gut informiert.
Aber selten einer Meinung. Bei 7 Tage wach durchforsten wir die wichtigsten Nachrichten und Themen der Woche und diskutieren sie hier in einer guten halben Stunde.
Zum Beispiel die Frage in dieser Woche, ob nicht die Hausärzte die Lösung sind für unser veraltetes Gesundheitssystem. So will es die neue Gesundheitsministerin. Also wie wäre es, wenn alle zuerst nur noch zu den Hausärzten gehen dürften? Und dann erst zum Facharzt.
Warum nicht mal was ausprobieren? Also offensichtlich haben wir ja irgendwas, was irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Und wir haben Kosten und Termine, die völlig irrational auch im Prinzip in die Höhe steigen. Warum nicht mal irgendwas probieren so?
Probieren will auch das Land Berlin etwas. Allerdings nichts Neues.
Zusammen sind wir stark. Zusammen können wir wirklich was ganz Großes bewegen. Und wir denken natürlich auch an unsere jungen Menschen. Die brauchen Vorbilder. Die brauchen auch intakte Sporthallen. Ne?
Die Olympischen Sommerspiele sollen nach Berlin kommen oder nach Hamburg oder nach München oder nach Nordrhein-Westfalen in 10 oder 14 oder vielleicht 18 Jahren. Gestritten darüber wird schon jetzt, auch bei uns.
Aber zusammen schaffen wir das. Heute bei 7 Tage wach.
Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift. Das konnte sie bis vor einiger Zeit nicht. Das hat sie bis vor einiger Zeit auch bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht getan. Das kann sie jetzt.
Hat er gesagt, der Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Republika beim WDR-Europa-Forum am Montag in Berlin. Keine Reichweitenbeschränkungen bei Waffen für die Ukraine.
Helle Aufregung gleich. Ralf Stegner von der SPD nennt die Äußerung wenig hilfreich und fordert mehr Diplomatie. Rolf Mützenich, ehemaliger Fraktionschef der SPD, sagt, die Reichweitenbegrenzung, sie war doch richtig. Aber Merz dann dazu einen Tag später, ich sag doch nur, was eh schon der Fall war, soll heißen, es gibt offenbar schon lange keine Reichweitenbegrenzung mehr von den Waffen, die an die Ukraine geliefert werden.
Dann kam am Mittwoch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nach Berlin, um sich mit der neuen Regierung und dem Kanzler zu besprechen. Das Ergebnis verkünden die beiden bei einer Pressekonferenz am Mittag.
Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung über die Beschaffung weitreichender Waffensysteme aus ukrainischer Produktion, sogenannter Long-Range Fires, unterzeichnen. Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
So, das ist jetzt aber wirklich neu, was Merz sagt, oder? Die Waffen, die die Ukraine bekommen soll, die sollen in der Ukraine selbst hergestellt werden, mit deutscher Hilfe. Was das genau heißt und ob trotzdem auch noch Waffen geliefert werden, die woanders hergestellt werden, darüber will die Regierung ja aktuell keine Details nennen, aber das ist ja schon mal jetzt ein neuer Punkt.
So, und pass auf, erste Frage der Journalisten nach der Ansprache, was ist jetzt also mit diesem Waffensystem Taurus, also mit dem deutsch-schwedischen Marschflugkörper, sozusagen die Cruise Missile aus Schrobenhausen, und die ja schon ewig debattiert wurde. Die wollte die letzte Regierung lieber nicht auf russischem Boden explodieren sehen, kommt sie jetzt aber vielleicht doch.
Also der Kanzler sagt, es ist im Bereich des Möglichen. Und Verteidigungsexperte Roderich Giesewetter von der CDU sagt, es muss geliefert werden, aber die SPD wollte es nicht. Ihr verteidigungspolitischer Sprecher in der Bundestagsfraktion, das ist Falko Drossmann, der wiederholt mantraartig, wenn man ihn darauf anspricht, dass es auf den Taurus auch gar nicht ankäme.
Noch einmal, der Taurus ist vollkommen überbewertet. Wir brauchen Artilleriemunition, wir brauchen Luftabwehrraketen. Das ist auch das, was Zelensky gesagt hat. Bundeskanzler Merz hat vor der Wahl gesagt, er wird liefern, nach der Wahl hat er es auch nicht getan. Insofern, ja, wir warten ab, was da jetzt tatsächlich als konkreter Vorschlag kommt. Aber der Taurus würde nichts verändern.
Das sagte er in einem Interview am Mittwoch bei Welt TV.
Eins scheint aber klar zu sein, die neue Regierung will die Ukraine bewaffnen und unterstützen, so lange wie nötig, und ist bereit, dafür auch viel Geld in die Hand zu nehmen.
Die Dieses Thema Taurus. Die letzte Regierung wollte diese Waffen ja nicht liefern, weil man vermeiden wollte, über diesen Waffeneinsatz irgendwie doch in einen direkten Konflikt mit Russland zu geraten. Ne? Weil wenn eben deutsche Waffen Ziele tief in Russland angreifen, Sachen zerstören, Menschen töten, also es ist wirklich verrückt mit diesem Thema. Keiner sagt was Konkretes. Die einen sagen, müssen wir machen. Die anderen sagen, oh, bringt ja eh nichts. Der Kanzler bleibt vage. Und Claudia Major zum Beispiel, die wird ja oft gehört zum Ukraine-Konflikt, Politikwissenschaftlerin beim German Marshall Fund, die macht sich ihren Reim drauf, was Merz wohl machen will, im Interview beim Deutschlandfunk.
Er hat mehrfach gesagt in letzter Zeit, dass er über Waffenlieferungen nicht mehr offen sprechen möchte. Er nennt es die strategische Ambiguität. Das ist ja im Prinzip auch gut, dass man Russland nicht alles im Detail erklärt. Andererseits sind ja fast alle Waffensysteme, die man liefern kann, schon geliefert. Und diese strategische Ambiguität bezieht sich vor allen Dingen auf den Taurus, weil es hier keine Geschlossenheit in der Regierung gibt. Weil auch die SPD sehr klar gemacht hat, dass sie gegen eine Lieferung sind. Und alles, was wir gehört haben in den letzten Tagen und Wochen aus der neuen Bundesregierung, ist, dass es keine Taurus-Lieferung geben wird.
Also diese Debatte, die ist eh total verkorkst in Deutschland. Andere Länder haben ja längst Waffen geliefert, mit denen die Ukraine weit in russisches Staatsgebiet feuern kann, so wie das mit Taurus auch möglich wäre, insofern Reichweitenbeschränkung. Joe Biden, der letzte Präsident der USA, hat für das amerikanische Waffensystem ausdrücklich erlaubt. Ende des letzten Jahres war das noch. Großbritannien und Frankreich für ihre, die heißen das Scalp und Storm Shadows, haben das auch erlaubt. Ja. Das ukrainische Militär hat die auch schon eingesetzt und Russland beschossen. Also warum machen wir da ein Riesending draus, ja, ob jetzt auch dieses Long-Range-System Taurus irgendwie dahin kommt und draufsteht? Oder
also
was?
Deutsche Waffen, die Russland angreifen, also ich nenne mich empfindlich oder so, aber es ist doch ein Riesending. Es ist doch einfach ein Riesending. Das ist doch wäre doch eine Zäsur und ich finde, das sollte das doch auch bleiben. Also zumindest eine große Sache, die sehr, sehr stark abgewogen werden muss. Und dass jetzt in dieser Deutlichkeit von einem Kanzler gesagt wird, wir liefern alles, was gebraucht wird, das ist in meinen Ohren tatsächlich neu. Also das ist ja auch egal, ob die Amerikaner, die Briten, die Franzosen das auch schon gesagt haben. Es heißt einfach, auch Deutschland ist daran beteiligt, dass sich dieser Krieg ausweitet. Keine Zurückhaltung mehr, kein Einspruch mehr. Die Koalition der Willigen, sie ist komplett.
Aber also ich habe das mal rausgesucht mit diesen deutschen Waffen. Die haben längst auch Ziele in Russland beschossen. Panzerhaubitze 2000 heißt das dann oder Mars 2 Raketenwerfer hat die alte Regierung abgenickt.
Man merkt, dass wir beide nicht gedient haben, wie wir diese Waffengattung aussprechen.
Ja, kennen das halt nicht, aber damit kann man eben auch schießen. Die Lieferung und das wurde auch schon alles benutzt. Alles abgenickt von der alten Regierung, sagt Claudia Major im selben Interview auch.
Diese Entscheidung, die Reichweite aufzuheben oder auch zu erlauben, auf russisches Gebiet zu schießen, ist eine, die bereits im letzten Jahr gefallen ist. Deshalb ist es wirklich nicht neu. Deutschland liefert beispielsweise die Mars-Raketenwerfer und hatte diese Entscheidung auch schon getroffen. Deswegen praktisch macht es keinen Unterschied. Rhetorisch ist es gut, das nochmal zu betonen. Was mich eher besorgt hat, war die Kakophonie in der Regierung. Denn der Vizekanzler Klingbeil hat sofort gesagt, nee, das würde er anders sehen. Und es werden Erwartungen geweckt, dass Deutschland jetzt neue Entscheidungen trifft, die dann nicht erfüllt werden. Also wenn man es einmal praktisch zusammenfasst, kann man sagen, rhetorisch gut, macht praktisch keinen Unterschied.
Aber ich meine doch, die bisherigen Waffen, die Deutschland da geliefert hat, die reichen ja nur ein paar Dutzend Kilometer, oder? Ich finde, das ist ja noch jetzt was anderes. Also überleg mal, was so eine Cruise Missile macht. Das ist ein Marschflugkörper. Damit kannst du aus der Ukraine, wenn du das unbedingt willst, Moskau beschießen, St. Petersburg beschießen. Und genauso wird das in Russland auch verstanden. Also logisch, ne? Beim Propagandasender Russia Today hat die Chefredakteurin gleich auf Telegram gepostet, dass wenn deutsche Waffen Moskau angreifen, dann hat Russland keine Wahl, als Berlin anzugreifen.
Ja.
Ja, natürlich ist das Propaganda und das muss man auch einordnen. Das heißt per se jetzt erstmal nicht viel. Aber Tatsache ist doch, diese ehemalige rote Linie, die wird damit ein weiteres Mal überschritten. Und bevor du mir wieder sagst, dass das auch nicht anders geht, je weiter die Waffe fliegt, desto mehr Ziele kann die Ukraine angreifen und desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass dabei irgendwann mal irgendwas schief geht.
Also Erstmal, der große Linienüberschreiter, das ist immer noch Wladimir Putin. Und zweitens, es ist doch gar nicht so gedacht, dass das einfach irgendwelche Ziele sind. Es geht darum, dass das ukrainische Militär sich gegen Angriffe wehren kann, die eben von weiter weg kommen, wo sie genau wissen, wo das herkommt, aber eben nicht von der direkten Front, womit du mit Panzerhaubitze arbeiten kannst. Also das ist ganz klar gegen Geschütze, gegen Anlagen, die eben die Ukraine beschießen und die nur mit solchen Waffen, um die es jetzt geht, ohne Reichweitenbeschränkung bekämpft werden können. Die eben weiter reichen als eine Haubitze oder so ein Raketenwerfer. Und keiner will, dass in Russland normale Leute angegriffen werden oder getroffen werden. Also keiner. Und da besteht aber auch ein Riesenunterschied in der Kriegsführung der Ukraine und Russlands. Das hat im März auch gesagt auf diesem Europagipfel. Und da muss ich ihm auch wirklich recht geben.
Das ist selten.
Russland greift völlig rücksichtslos zivile Ziele an, bombardiert Städte, Kindergarten, Krankenhäuser, Altenheime. Das tut die Ukraine nicht. Und da legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass das so bleibt. Aber ein Land, das sich nur im eigenen Territorium einem Angreifer entgegenstellen kann, verteidigt sich nicht ausreichend. So, und diese Verteidigung der Ukraine, die findet jetzt eben auch gegen militärische Infrastruktur auf russischem Staatsgebiet statt.
Also mich persönlich macht es einfach, ehrlich gesagt, nach wie vor misstrauisch, dass so diese bedingungslose Aufrüstung und immer mehr Waffen, die immer weiter fliegen auf russisches Territorium, dass das so eine Lobby hat aktuell. Ne? Immerhin hat Russland sich wieder offen gezeigt für Verhandlungen. Inwiefern das jetzt Rhetorik ist und Taschenspielertrick, weiß ich nicht. Aber sie haben gesagt, wir können doch in Istanbul jetzt weiter verhandeln. Und es bleibt die Hoffnung, dass dieser Gesprächsfaden, der da ja offensichtlich so ein kleines bisschen ausgelegt wird, nicht zerschossen wird vorher. So, dann gehen wir jetzt mal alle zusammen zum Arzt, und zwar zum Primärarzt. Den sollen wir nämlich demnächst alle haben, und der soll entscheiden, zu welchem weiteren Arzt wir geschickt werden, wenn wir krank sind.
Primärarzt ist dabei keine neue Richtung in der Medizin, sondern das beschreibt den Hausarzt, der uns kennt und zu dem wir mit fast jeglichen Beschwerden dann als allererstes eben gehen und der dann entscheidet, ich schicke dich zum HNO oder zum Kardiologen oder zum Urologen oder wohin auch immer.
Es wird dazu führen, dass wir jetzt zweimal warten dürfen. Einmal beim Hausarzt, der uns dann sagt, ja, da sollte ich sich mal der Facharzt anschauen. Und das nächste Mal warten wir dann beim Facharzt.
So prognostiziert das schon mal Eugen Brisch von der Stiftung Patientenschutz, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und diese Stiftung, die hält überhaupt nichts von diesen neuen Plänen aus dem Bundesgesundheitsministerium.
Ja, aber fangen wir vielleicht mal von vorne an. Also kurz zusammengefasst, die neue Gesundheitsministerin Nina Wagen von der CDU will das Gesundheitssystem mit verschiedenen Maßnahmen modernisieren.
Und dass das nötig ist, daran hat, glaube ich, überhaupt gar keiner Zweifel.
Ja, gut. Eine Erkenntnis ist, wir gehen zu viel zum Arzt und zu oft unnötigerweise. Die Deutschen gehen im Schnitt 10-mal im Jahr zum Arzt, der internationale Durchschnitt geht nur 6,6 Mal zum Arzt. In Schweden gehen sie nur 2,6 Mal zum Arzt pro Jahr im Schnitt. Die Deutschen 10 Mal. Stand so in der Neuen Osnabrücker Zeitung, die sich auf Zahlen der OECD berufen.
Na, wobei ich solche absoluten Zahlen ein bisschen schwierig finde. Also vielleicht, weißt du, vielleicht sind die Schweden ja auch einfach weniger krank, weil sie bessere Lebensbedingungen haben und gehen deswegen auch einfach weniger zum Arzt.
Kann sein, aber lass mich das kurz zu Ende ausführen. Okay. Also in Deutschland ist es so, seitdem vor 16 Jahren die Überweisungspflicht aufgehoben wurde, du kannst im Grunde selbst entscheiden, ob du mit deinen Beschwerden einen Termin beim HNO machst, beim Proktologen, beim Kardiologen oder ob du erstmal zum Hausarzt gehst. Und jetzt sagt die Gesundheitsministerin und nicht nur die, dass dieser Wildwuchs dazu führen würde, dass viel zu viele total unnötige Arztbesuche stattfinden würden. Und deswegen soll man in Zukunft immer erst zum Hausarzt, der dann entscheidet, ob man überhaupt zum Facharzt muss und wenn ja, zu welchem. Diese Pläne hatte sie jetzt Mitte der Woche beim Deutschen Ärztetag vorgestellt in Leipzig. Und es gab, wenn ich das Medienecho richtig überblicke, relativ viel Zustimmung dafür von allen Seiten. Klaus Reinhardt zum Beispiel, Präsident der Bundesärztekammer, hat dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt, warum er die Idee gut findet.
Wir versprechen uns davon, dass redundante, überflüssige Arzt-Patienten-Kontakte, bei denen nur festgestellt wird, dass der Patient da zu dem Zeitpunkt gar nicht an der richtigen Stelle war, überflüssig werden und nicht mehr erforderlich sind und damit wieder Platz und Zeit gewonnen wird für diejenigen, die es brauchen.
Angenehmer Nebeneffekt, 2 Milliarden Euro soll das einsparen und es soll dann dafür sorgen, dass insgesamt weniger zum Arzt gegangen wird und trotzdem alle gut versorgt sind.
Also ehrlich gesagt sehe ich da einen ganz entscheidenden Knackpunkt. Ich meine, dir muss ich es nicht erzählen, du warst ja selber in letzter Zeit ab und zu mal beim Hausarzt.
Leider, nicht nur da.
Ich weiß nicht, wie es bei dir da aussieht. Bei meinem Arzt ist es immer total voll und zwar immer. Also egal, ob es Januar ist oder Juli oder montags oder mittwochs, ich sitze da immer, ja, also mindestens eine halbe Stunde, meistens eine Stunde. Und wenn jetzt alle immer erstmal zum Hausarzt sollen,
Wie soll das gehen? Mhm. Also die sind doch jetzt schon nach meiner Wahrnehmung total überlastet. Vielleicht nicht überall so krass wie in Berlin-Kreuzberg, aber trotzdem, ich habe gelesen, dass sich die Hausarztbesuche verdoppeln würden. Und das kann doch nicht die Lösung sein.
Naja, das Versprechen der Bundesregierung ist ja, die Hausärzte dann an anderen Stellen so stark zu entlasten, dass das geht. So sagt es Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen.
Natürlich müssen wir an anderer Stelle dann auch Ärztinnen und Ärzte entlasten von Bürokratie, von Dokumentationspflichten, von Berichtspflichten. Wir setzen stark auf Digitalisierung. Das alles kann dazu führen, dass der Arzt, die Ärztin mehr Zeit am Patienten hat. Und das bringt dann auch was für unser Primärarztmodell.
Und dass relativ viele Ärzte, auch Hausärzte, jetzt offenbar sagen, gar nicht so schlecht die Idee, hat mich ehrlich gesagt auch erstaunt. Ich dachte, die sagen alle, ja, ja, kann man ja nicht leisten, sagen auch manche. Mhm. Aber als ich mir so anguckt habe, was es an ersten Reaktionen gab, durchaus auch viele positive. Hier zum Beispiel der Berliner Hausarzt Aydin Ilker hat dies dem RBB gesagt.
Warum nicht mal was ausprobieren? Also offensichtlich haben wir ja irgendwas, was irgendwie aus dem Ruder gelaufen ist. Wir haben Kosten und Termine, die völlig sozusagen irrational auch im Prinzip in die Höhe steigen. Warum nicht mal irgendwas probieren so?
Ich glaube trotzdem, dass das zum Beispiel in ländlichen Gegenden relativ schwierig umzusetzen sein wird. Also die Kassenärztliche Bundesvereinigung KBV, die meinte in einem Pressestatement, dass das gerade ältere Leute in strukturschwachen Regionen vor neue Herausforderungen stellen könnte, wenn nämlich die eine Arztpraxis 50 Kilometer in die Einrichtung ist und die andere, die Facharztpraxis, in die man dann überwiesen wird, aber 50 Kilometer in die andere Richtung.
Ja, also für mich wäre dann die Frage, ob in solchen Gegenden nicht grundsätzlich was verändert werden muss an der medizinischen Versorgung. Ausnahmen soll es ja aber auch geben, ne? Also Gynäkologen und Gynäkologinnen zum Beispiel, Augenärzte, die soll man auch weiterhin so aufsuchen können. Und Leute, die routinemäßig zu Fachärzten müssen, die sollen so, es ist so Jahresüberweisungen bekommen, dass die jetzt nicht jedes Mal neu zum Hausarzt müssen.
Aber für Psychotherapeuten soll das zum Beispiel nicht gelten. Und das finden die nachvollziehbarerweise kontraproduktiv.
Also die Ausnahmen sollen nicht gelten.
Ja,
ne?
Ja, zumindest hat sich das deutsche Psychotherapeuten-Netzwerk dazu geäußert. Und die sagen, und ich finde die Argumentation ist echt nachvollziehbar, dass viele Menschen sich eh schon schwer damit tun, sich jetzt therapeutische Hilfe zu suchen. Und wenn da jetzt noch der Hausarzt vorgeschaltet ist und man dem dann erstmal sozusagen ja irgendwie beweisen, darlegen muss, dass man therapiebedürftig ist, das sei so das Netzwerk, vor allem für traumatisierte Menschen, kaum zumutbar und für viele auch gar nicht machbar. Also die Psychotherapeuten, die befürchten, dass viele dann gar keine Therapie mehr suchen würden, die aber eigentlich eine bräuchten. Ja,
also vielleicht müsste das Gesundheitsministerium dann überlegen, da auch noch Ausnahmen zuzufügen, weil klar, das kann nicht Sinn der Sache sein, dass man Menschen Behandlungen entzieht. Es muss ja darum gehen, Behandlungen zu verbessern. Und im Fall von Psychotherapie wäre dann wahrscheinlich die Argumentation, wenn man sagt, es verbessert ist, dass manche Beschwerden vielleicht eher körperliche Ursachen haben und der Hausarzt die dann eher auf dem Schirm hat, als wenn der Patient gleich zum Therapeuten geht?
Ja, also eine körperliche Untersuchung, die gibt es ja sowieso, bevor man die Therapie bei der Kasse beantragen kann. Also ich sehe da nicht so recht den Sinn, dass da der Hausarzt irgendwie Gatekeeper sein soll, wenn jemand psychologische Hilfe braucht.
Also wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da noch einiges angepasst wird, bevor das dann wirklich Gesetz wird. Und für mich überwiegt da eher die Hoffnung, dass in Sachen Facharzttermin das was bringen wird, weißt du? Weil das ist ja auch das Versprechen, dass wenn man dann fachärztliche Hilfe braucht, die dann auch sehr viel leichter und schneller bekommt als heutzutage. Nicht zuletzt, weil die Hausärzte schon relativ viel behandeln können, womit man vielleicht gar nicht zwingend zum Facharzt muss. Hier Markus Bayer, der ist Hausarzt in Erlangen, der ist auch Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes, von dem habe ich ein Interview gehört im Deutschlandfunk. Der hat gesagt, also immer lieber zum Hausarzt, als zum Beispiel Google fragen und dann selbst loslaufen.
Wenn Sie Brustschmerzen eingeben, was könnte das sein? Dann kommen 27 Krankheiten mit aus 7 Fachdisziplinen und dann können Sie das selber abarbeiten und jeden aufsuchen und der verweist Sie dann untereinander weiter oder Sie kommen zu uns in die hausärztlichen Praxen und wir helfen, können ganz oft schon behandeln, das ist auch wichtig. Wir behandeln 80-90% dann auch erstmal abschließen oder dann an die richtige Stelle weiterweisen und das macht auf jeden Fall Sinn.
Musik. Ein Loblied auf die Hausärzte und Waffen für den Frieden. Das waren heute unsere großen Themen bei 7 Tage wach. Und sonst so?
Also ich fand bemerkenswert in dieser Woche, wie der Ton sich geändert hat im Zusammenhang mit Israel.
Ja, also du meinst, wie deutlich der Kanzler gesagt hat, dass er nicht mehr versteht, was die Armee, was die israelische Regierung da macht im Gazastreifen.
Genau, also er hat ja schon auch betont, dass Deutschland sich mit Ratschlägen zurückhalten muss, aber bezeichnend fand ich dann die folgende Formulierung.
Die israelische Regierung darf nichts tun, was nun irgendwann ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren.
Und die Versorgungslage in Gaza muss katastrophal sein. Also wir haben uns ja schon darüber unterhalten hier, dass Israel ja die Verteilung der Hilfsgüter jetzt selbst übernommen hat, mit einer eigenen Stiftung, mit eigenen Verteilzentren. Und jetzt ist es gleich beim ersten dieser Zentren in Rafah zu Tumulten gekommen, mit Verletzten und mindestens einem Toten.
Frage ist jetzt nur, bleibt es bei einem härteren Ton gegenüber der Regierung oder ändert sich auch konkret was an der Außenpolitik? Also weil Außenminister Wadephul hat ja auch schon gesagt, wir stehen zu Israel, aber auch zu den Menschen in Gazastreifen. Und die Solidarität mit Israel, hat er gesagt, dürfe nicht instrumentalisiert werden.
Jetzt am Freitag, kurz vor der Aufzeichnung, sieht es so aus, als könnte es vielleicht eine 60-tägige Waffenruhe geben. Israel hat angeblich schon zugestimmt diesem Vorschlag, der aus den USA kam.
Dann war da noch dieser Gletscher in der Schweiz.
Ja, der runtergekommen ist, ganz tragisch, im Wallis, im Schweizer Kanton.
Hatte ich neulich schon gesehen, als sie das Dorf evakuiert haben. Blatten im Lötschental ist das. Da gab es in der Tagesschau eine Montage von dem Gletscher, die gezeigt hat, wie der schon über die Zeit sich gelöst hat und wie der Riss immer größer geworden war. Und jetzt ist der Gletscher also wirklich abgerutscht am Mittwoch. Das Dorf ist größtenteils verschüttet. Ein 64-Jähriger wird vermisst, aber sonst ist wohl keinem was passiert.
Ja, es kann aber sein, dass da noch eine Flutwelle jetzt kommt. Also faszinierend finde ich, dass die Schweiz zumindest immer so wirkt, als hätte sie alles sehr schnell im Griff und wäre auf sehr vieles sehr gut vorbereitet. Da wurden jetzt sogar Schafe mit einem Helikopter evakuiert. Also
die Schweiz.
Ja, die Schweiz. Und nächste Woche?
Nächste Woche will ein japanisches Weltraum-Startup auf dem Mond landen. Die letzte Mission von denen ist schiefgegangen. Vielleicht klappt es diesmal. Hakuto R heißt die Landekapsel.
Na dann, Daumen gedrückt.
Kann man vielleicht sogar gucken. Also der letzte Landeversuch, der wurde jedenfalls live gestreamt. War zwar leider nichts zu sehen, weil woanders gelandet, aber vielleicht ja diesmal.
Es ist so geil nerdig, sich einen Mondlandungsversuch einer kleinen Metallkiste Japan live im Internet anzugucken. Also finde ich stark.
Noch mehr geilen Nerdkram fällt mir dazu ein, gibt's übrigens bei Too Many Tabs. Das ist ein Podcast von zwei Comedy-AutorInnen, die zusammen in die merkwürdigsten Recherchen abdriften da. Extrempendler, Abiturkriege, über Richterin Barbara Salisch gab es einiges rauszufinden. Also es geht um kuriose, absurde Geschichten, die sich eben in den Weiten des Netzes finden lassen, mit Gästen, die genauso viele Tabs offen haben wie die Präsentatoren selbst. Too Many Tabs.
Warte. Ich vermute, gibt's da, wo es diesen Podcast auch gibt, in der ARD Audiothek.
Und überall natürlich, wo es sonst Podcasts auch noch gibt. Das war 7 Tage wach für diese 7 Tage. Nächsten Freitag gibt's neue 7 Tage. Also ich meine, da sind wir wieder 7 Tage wach.
Tut uns einen großen Gefallen, lasst uns eine Bewertung da, in welchem Player auch immer ihr diesen Podcast hört. Das hilft uns sehr, noch viele, viele Folgen dieses wunderbaren kleinen Formats für euch produzieren zu können.
Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder.
Und die hervorragende Redaktion für diesen wunderschönen kleinen Podcast, die liegt bei Lena Petersen und Fanny Michaelis vom rbb24 Inforadio. Das letzte Wort hat allerdings nicht Lena, auch nicht Fanny und das haben auch nicht wir. Das letzte Wort hat immer ein Tier.
Heute die Küstenseeschwalbe.
Weil... Geht nicht zum Arzt oder was? Und bricht olympische Rekorde wahrscheinlich.
Vor allem bei der Reichweite. Weil die Küstenseeschwalbe ist das reichweitenstärkste Lebewesen der Welt. Die fliegt 90.000 Kilometer.
Wann wurde die Reichweitenbeschränkung aufgehoben für die Küstenseeschwalbe? Am Stück oder was? Ohne auftanken? Oder wird die in der Luft, gefüttert vielleicht von Begleitküstenseeschwalben?
Nein, leider nicht am Stück, aber insgesamt sozusagen im Jahr. Die hat nämlich 2 Wohnsitze, einen in der Arktis und einen in der Antarktis. Und da pendelt die jedes Jahr einmal zwischen beiden.
Wie, was? Einen zum Brüten, einen zum Abhängen?
Ja. Brüte und abhäng du mal auch. Ich sag tschüss.
Tschüss.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle mit plus 20 Minuten. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben mit plus 10 Minuten. A11 Berlin Richtung Stettin zwischen Bernau Nord und Wandlitz gibt es Behinderungen nach einem Unfall. Stau ab Bernau Süd mit plus 45 Minuten. Stadtverkehr Berlin. A111 stadteinwärts in Höhe Heckerdamm ist die rechte Spur wegen eines Schlaglochs gesperrt. A115 AWUS Stadt auswärts zwischen Spanische Allee und Kreuz Zehlendorf ist nach einem Unfall die rechte Spur blockiert. Es staut sich ab Hüttenweg. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskow Allee, Rummelsburger und Edisonstraße sowie an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können den Bereich passieren. Aktuell staut es sich auf den Umfahrungen über Minna-Todenhagen-Straße und Rudolf-Rühl-Allee.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 14 Uhr mit Michael Mellinger. Guten Tag. Die deutsche Stahlindustrie reagiert besorgt auf die Ankündigung von US-Präsident Trump, die Importzölle von aktuell 25% auf 50% anzuheben. Von der Wirtschaftsvereinigung Stahl hieß es, vor allem der indirekte Effekt dieser Maßnahme sei ein Problem. Länder, die traditionell viel Stahl in die USA lieferten, würden sich nach Europa umorientieren und hier den Druck erhöhen. Laut US-Präsident Trump sollen die doppelt so hohen Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium ab Mittwoch gelten. In der ukrainischen Region Sumy haben die Behörden die Evakuierung von 11 Dörfern angeordnet. Grund ist die befürchtete russische Großoffensive in der grenznahen Gegend. Der ukrainische Präsident Zelensky sagte vor einigen Tagen, dass Russland mehr als 50.000 Soldaten dorthin verlegt habe. Die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe sollen am Montag weitergehen. Russland hat jetzt unter anderem die Bedingung gestellt, dass während einer Feuerpause keine Waffen mehr an die Ukraine geliefert werden dürften. Naturereignisse haben in Deutschland im vergangenen Jahr Milliardenschäden angerichtet. Laut dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zahlten allein Auto- und Sachversicherungen 5,7 Milliarden Euro. Besonders betroffen war Süddeutschland, wo es schwere Überschwemmungen gab. In Brandenburg waren die Schadenssummen deutlich höher als im Vorjahr. In Berlin wurde dagegen weniger ausgezahlt. In Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin findet heute zum zweiten Mal der Christopher Street Day statt. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Yvonne Krause, RBB 24.
Mit dem CSD will man heute in Rheinsberg zeigen, wie wichtig es ist, queere Menschen gerade auf dem Land sichtbar zu machen. Das sagte uns Mitorganisatorin Anna Klump im Vorfeld. Um 15 Uhr startet ein bunter Zug am Bahnhof durch die Innenstadt. Die Polizei begleitet den CSD in Rheinsberg und ist auf alle Eventualitäten vorbereitet, wie ein Polizeisprecher sagte.
US-Verteidigungsminister Hegseth hat China deutlich davor gewarnt, Taiwan anzugreifen. Bei einer Sicherheitskonferenz in Singapur sagte er, die Bedrohung sei real. China wolle die ganze Region dominieren. Das werde man aber nicht zulassen. China sieht Taiwan als Teil des Landes an. Die Inselrepublik hat aber seit Jahrzehnten eine unabhängige, demokratisch gewählte Regierung. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.